Board Game Circus Nähkästchen. Ein neues Nähkästchen und das letzte für dieses Jahr. Hallo Daniel.
Hi Johannes, hallo an den Kopfhörern.
Genau, schön, dass ihr wieder dabei seid und mit uns ein bisschen auf das Jahr 2023 zurückblickt und einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr wagen wir zusammen. Daniel, vielleicht erstmal die ganz, ganz große Frage am Anfang. Wie war 2023 überhaupt für dich, für uns, für den Verlag?
Total turbulent, gemischt und ich würde nicht sagen von Anfang bis Ende gleich, sondern in jedem Moment wieder ganz anders und mit vielen Herausforderungen auch, die wir uns ja vielleicht gleich nochmal angucken. Irgendwie gut, wenn es vorbei ist und 24 kann eigentlich nur besser werden, würde ich sagen. Das ist so gerade ganz tagesaktuell das Feeling.
Das klingt jetzt ja erstmal nicht so gut. Hast du vielleicht erstmal, weiß ich nicht, gab es so ein Highlight aus diesem Jahr, wo du gesagt hast, boah, das war richtig cool?
Ja, das menschliche Hirn ist ja so gestrickt, dass das irgendwie auch nur die letzten zwei Wochen im Kopf hat. Und da war mein Highlight eigentlich die Teilnahme am Adventskalender-Video von Better Board Games, weil mir das so ein bisschen ein Türchen geöffnet hat zu Menschen, die sich mit Board Game Circus vorher gar nicht auseinandergesetzt haben. Und ich fand auch einfach die Umgebung, die Atmosphäre und die Community nett und das Feedback, was da kam und dass sich eben die ein oder andere Person auch gefreut hat, mal zu sehen, okay, da gibt's noch einen anderen Verlag, da gibt's noch Menschen dahinter und das ist ja auch immer so ein bisschen unser Ding, dass wir eigentlich mit dem, was wir als für Menschen sind, auch draußen stehen wollen. Das war eigentlich so mein Highlight, was jetzt mein Kurzzeitgedächtnis angeht. Wir hatten natürlich dieses Jahr schöne Messen und solche Sachen. Wir haben einige neue Spiele rausgebracht. Aber auch da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, überwiegt eher in der Erinnerung, was wir alles nicht hatten und hätten haben können. Deswegen, ja, sind also jetzt so tagesaktuell eben meine Highlights gerade rar gesät. Wie war denn das bei dir, wenn du jetzt mal auf Board Game Circus drauf guckst, auch wenn du nicht die ganze Zeit schon dabei warst in diesem Jahr? Was wäre denn das da dein Highlight und von mir aus auch spielerisch?
Genau, ich bin jetzt ja seit Oktober, also nach der Messe bin ich sozusagen dazugekommen hier als Praktikant. Und jetzt muss ich natürlich, das ist jetzt kein spielerisches Highlight, auch wenn wir viel gespielt haben. Wir haben uns ja alle im Dezember, Anfang Dezember, haben uns alle in Bad Krozingen im Brettspielkiosk und umzu getroffen und wir haben gespielt und ich habe euch alle live endlich kennengelernt. Ich kannte Lisa schon von der Messe letztes oder vorletztes Jahr, muss ich überlegen. Da habe ich so Lisa 2 Sekunden einmal zugewunken und Hallo gesagt, aber jetzt kenne ich euch alle live und das war eine unglaublich schöne Atmosphäre, wie wir zusammen im Brettspielkiosk gespielt haben, diskutiert haben, über Prototypen gebrütet haben, was ist toll daran, was ist vielleicht noch verbesserungswürdig, so ein bisschen überhaupt den Einblick dazu bekommen, weil bis jetzt war ich ja immer, ja, weiß ich nicht, Konsument lediglich. Also ich habe natürlich auch für Brettspiel News gepodcastet, aber ich habe ja immer nur gespielt. Ich habe nicht den Einblick gehabt, wie läuft Spieleentwicklung ab. Und das fand ich schon ziemlich cool.
Super schön, dass du das sagst. Auf der Ebene war ich nämlich jetzt gerade gar nicht, war gedanklich eher so ne Business-Ebene, was waren da die Highlights? Aber du hast absolut recht. Also dieses Treffen hier, das war super schön. Wir hatten uns mit Silas, dem Translation Manager, der Lisa und dem Frank aus der Redaktion und Übersetzung und dem Johannes eben hier getroffen für 3 Tage und haben nichts anderes gemacht, als miteinander zu spielen, zu sprechen, zu essen. Das war einfach grandios. Und ich habe auch hinterher tatsächlich von Kolleginnen Rückmeldung gekriegt, die gesagt haben, ah, irgendwie war das so schön bei euch scheinbar, ich beneide euch um die Möglichkeit, da in dem Raum, also dem Brettspielkiosk zusammenzukommen. Das habe ich mit meinem Team nicht und es zeigt ja auch 2 Dinge. Erstens zeigt es, fast alle arbeiten remote und bei denen, die mir jetzt auf Anhieb so einfallen, die nicht Amigo oder Cosmos heißen, klar, aus unserem Umfeld, egal ob das jetzt bei Strohmann, Skellig oder sonst was ist, da wird auch viel remote gearbeitet. Und dann aber wirklich halt die Möglichkeit zu haben, zusammenzukommen, Team-Events zu machen und so, das ist schon toll, das ist wertvoll. Da hast du recht, das war auch eins meiner Highlights, sonst wäre ich ja nicht hinterher in der Woche so traurig gewesen, dass ihr alle weg seid. Genau. Ja, Praktikum hast du gerade gesagt, ich glaube, wir holen die Menschen nochmal ganz kurz ab. Der Johannes, der ja bei uns jetzt hier offiziell in der PR arbeitet, also in den Public Relations. Was heißt das überhaupt? Das heißt für mich als dein Arbeitgeber, dass du mir hilfst und unterstützt bei aller Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, den Kontakt zu RezensentInnen, die unsere Spiele bekommen sollen, Videos darüber machen, da ist der Johannes euer Ansprechpartner. Das heißt aber auch Messen wird es jetzt im nächsten Jahr ja wieder geben, immer mehr. Da können wir schon mal eine Vorschau geben. Wir haben uns gerade angemeldet für den Spielewahnsinn in Herne. Wir sind bei den Ratinger Spieletagen dabei. Wir sind bei der Spieldoch in Dortmund. Wir sind bei der Spieldoch am Bodensee. Wir sind auf der Spiel. So viel steht schon mal fest. Und wir sind natürlich auch bei der BerlinCon im neuen Convention Center. Das heißt, da habe ich jetzt gerade 6 Finger gezählt im Hintergrund. Das eine oder andere mag noch dazukommen. Aber das sind die Events und auch da ist Johannes eben dann jetzt immer mit dabei und hat im Blick, wann machen wir was wo, wann sagen wir euch, welche Spiele kommen werden und das alles fällt eben unter die PR. Ich wollte mal, dass du jetzt, also so habe ich dich mal eingeleitet, aber dass du mal sagst, was heißt das in deiner täglichen Arbeit? Kannst du ja mal ganz kurz abreißen. Du hast bei uns jetzt ja eine Teilzeitstelle und wenn du hier morgens sitzt, meistens immer noch einen Müh vor mir, was machst du dann?
Ich bin ja gelernter Krankenpfleger, deswegen bin ich es, glaube ich, einfach gewohnt, relativ früh aufzustehen, auch wenn ich das durch mein Studium ein bisschen wieder abtrainiert habe, dass ich nicht mehr ganz so früh aufstehe. Genau, am Anfang des Praktikums war es ja erstmal so, dass du und ihr mir erstmal ganz viel gezeigt habt, weil ich ja überhaupt nicht, also dieser Einblick in die Arbeit eines Verlages, natürlich vor allem Marketing und PR, aber natürlich auch so ein bisschen Spieleentwicklung. Wir haben auch so ein bisschen zusammen reingeguckt, ne, wie baut man eine Spieleanleitung auf? Was muss man da überhaupt alles beachten bei den ganzen Druckdaten? Das bekommen wir als SpielerInnen ja erstmal alle gar nicht mit, weil wir haben dann die schöne gestanzte Karte in der Hand und denken, oh ja, die sieht ja schön aus, aber was da alles dahinter steckt, das denkt man gar nicht. Genau, und die alltägliche Arbeit, am Anfang ist es so ein bisschen basic inzwischen. Ich checke immer meine Mails, weil immer alle möglichen Mails reinkommen von irgendwelchen RezensentInnen, die sozusagen Spiel haben wollen. Ich gucke mal, du hast die ganzen Messen angesprochen, die uns dann halt anschreiben, werden wir da sein, werden wir nicht da sein?
Ja. Ja, Spieleclubs ist noch so ein Thema, fällt mir gerade ein. Jetzt müssen wir auch kurz dazu sagen, wir können uns natürlich sehen. Ihr seht uns nicht, wir können uns sehen und deswegen habe ich so einen Fingerzeig gemacht. Das Ja kommt, glaube ich, sonst im Podcast ein bisschen komisch. Spieleclubs sind ein großes Thema, auch gerade an denen Johannes dran ist. Und da nutzen wir diese Plattform hier jetzt, um euch auch zu sagen, wenn ihr in Spieleclubs aktiv seid, und damit meinen wir jetzt nicht euren 5-köpfigen Spieleabend, muss man ehrlicherweise sagen, sondern damit meinen wir wirklich eine Struktur, in der ihr regelmäßig Spieleabende öffentliche anbietet, zu der irgendwie, sagen wir mal, 10, 15 Leute regelmäßig kommen, wofür es auch einen Terminplan gibt und ähnliches, wie wir es hier auch im Brettspielkiosk machen, dann meldet euch auch gerne. Und da sind wir auch gerne dabei, mit Spielen zu unterstützen, weil wir das natürlich super finden, wenn unsere Spiele dort gespielt werden. Oder wenn ihr zum Beispiel auch sagt, wir würden einen Prototypentest mitmachen, ne, wenn wir fast fertig sind mit einem Spiel, dass man noch Blindtests macht, dann meldet euch da gerne auch bei uns. Die Adresse dafür per Weiterleitung dann an Johannes ist momentan noch presse@boardgamecircus.com oder eben übers Formular auf der Webseite. Das wollte ich gerade einwerfen. Entschuldigung, schneller Gedanke.
Ist super wichtig, ne? Genau, auch wenn ihr Spieleveranstaltungen im größeren Rahmen macht, das findet ja vor Ort immer wieder statt. Das ist jetzt auch, was ich so mitbekomme. Also ich sitze ja hier in Oldenburg, in Niedersachsen, im hohen Norden. Gefühlt passiert immer mehr irgendwie im Süden und in der Mitte Deutschland, aber das stimmt natürlich gar nicht, weil dadurch, dass ich jetzt hier bei Boardgame Circus im Team bin, bekomme ich dann Mails so, oh Gott, wo sind denn überall Spieleveranstaltungen? Ich bin völlig begeistert, wie viele Leute sich da aktiv immer das organisieren und wie viele Leute dann auch sind. Dann ich irgendwie auf Websites und sehe, dass da tausende Leute zum Teil irgendwie im letzten Jahr gewesen sind. Denk mal, krass, was da alles organisiert wird. Also voll cool. Genau, und dann großer Bereich auch für Brettspielverlage natürlich Social Media. Also wir überlegen halt gemeinsam, wie kann man am besten ein Spiel promoten, wie kann man auch rüberbringen, weil das ist hier super schwierig. Wir spielen die Spiele analog auf dem Tisch, gut, manchmal ist eine App dabei, aber dieses Spielgefühl irgendwie in einem Social-Media-Beitrag zu transportieren, ist ja gar nicht so einfach, weil natürlich kann man irgendwie das Spielmaterial fotografieren oder irgendwie die Schachtel ins Bild halten, aber das heißt ja nicht, dass die Leute, die das sehen, irgendwie einen Eindruck davon bekommen. Und gerade ist ja, wir sind aktiv immer dabei, beim Mythwin zum Beispiel, wo wir wirklich wunderschöne Fotos haben. Ich bin wirklich begeistert, wie toll die aussehen. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen den Vibe von diesem Spiel rüberbringen, hoffe ich zumindest.
Das hoffe ich auch, aber die Fotos sind top. Ich weiß genau, was du meinst. Also wir sind auch ein bisschen limitiert immer. Das ist auch Teil unserer Arbeit, zu diskutieren, wo und wie können wir denn Spiele kommunizieren. Also wir sind da ein bisschen limitiert, weil als familienfreundlicher Brettspielverlag mit Sachen, die vom Niveau her nach unten geöffnet sind und die theoretisch, ich sag mal Supermarktregal, ich will ja keine Kettennamen nennen, aber die in einem normalen Kaufhaus gut verkauft werden könnten, wo kriegen wir die jetzt eigentlich kommuniziert? Denn dieses normale Kaufhaus, das steht uns ja nicht offen. Ne, das sagt nicht, ach danke, auf eure Titel haben wir gewartet, sondern da stehen natürlich die Sachen aus dem entsprechenden Großsortiment. Und die Social-Media-Arbeit, die der Johannes jetzt eben macht, die ist natürlich für uns der zentrale Bestandteil. Alles, was darüber hinausgeht, zum Beispiel mal in einer Zeitschrift für Familien zu landen oder ähnlichem, ist halt ungleich schwieriger, als einen Posting abzusetzen oder einen Posting vorzubereiten und auch entsprechend zu bewerben. Nichtsdestotrotz haben wir da halt dann die Möglichkeit, auch über Fotos und Bilder eben sehr viel zu zeigen. Aber tatsächlich ist es so, es gibt ja zum Beispiel auch Tageszeitungen, die immer mal über ein Spiel berichten oder Wochenzeitschriften. Das hat schon für uns einen anderen Effekt, weil wir damit erstmalig außerhalb der Bubble raus dann immer an Menschen rankommen, die wir über Social Media jetzt nicht erreichen. Aber, und das finde ich jetzt ganz wichtig, wir bauen ja auf euch, die das jetzt hören im Endeffekt. Also für euch ist ja das Social Media und der Discord-Server auch, weil ihr seid letztlich die Multiplikatoren. Ihr nehmt Spiele mit in eure Familien, ihr seid GamerInnen, aber ihr zeigt anderen Menschen, wie man spielt und dass man das mit unseren Spielen auch relativ gut hinkriegt. Sprich, dass diese gut vermittelbar sind. Und das muss ich jetzt mal auch wirklich von Herzen sagen. Also ich liebe die Interaktion, die Social Media bietet, die es bei uns auf dem Discord-Server gibt, dass dort direkt auf Fragen kommen können, dass wir direkt auf Fragen antworten können. Wir nennen das immer Micro-Update. Es gibt ja unser Newsletter, es gibt den Podcast, es gibt den Blog für die größeren Updates und auf Discord gibt es halt im Prinzip tagesaktuell Micro-Updates. Deswegen lade ich auch nochmal herzlich dazu ein. Der Link ist auf unserer Website. Wenn ihr da auf Kontakt geht, findet ihr den Link auch zum Discord-Server. Und das finde ich super, eben da im Austausch zu stehen. Und wir wollten auch mal, Johannes, euch fragen, was wollt ihr von uns gerne auf diesen Plattformen sehen? Was wollt ihr auf diesen Plattformen hören? Worüber können, dürfen, sollen wir mehr erzählen im Podcast? Beziehungsweise wie kann unser Newsletter für euch noch interessanter werden? Was für Postings, was für Fotos, welche Videoformate oder ähnliches würdet ihr gerne sehen? Ihr könnt alles reinwerfen, was wir umgesetzt bekommen, müssen wir dann natürlich schauen. Aber das wollen wir jetzt einfach schon mal hier machen und wirklich auch alles, was ihr schickt, sehen wir. Das ist ganz spannend. Ich habe es nämlich selber letztens im Newsletter gelesen, da ne, vom Ex-Chefredakteur von Katapult, vom Katapult-Magazin. Der hat geschrieben, schreibt mir, ich lese alles, nur alles zu beantworten schaffe ich nicht. Und das stimmt für Board Game Circus, kann ich genau 1:1 unterschreiben. Wir lesen alles, wir schaffen nicht immer alles zu beantworten, aber alles fließt ein, alles findet irgendwo einen Kopf, der sich Gedanken darüber macht bei uns.
Und das ist halt auch, also finde ich auch super belohnend halt, ne, wenn man halt dieses Feedback bekommt, weil sonst ist es ja schon eher, dass man sozusagen postet Sachen, man schreibt E-Mails etc. pp. Und bläst es in die Öffentlichkeit sozusagen. Und wenn dann Rückmeldungen kommen, die natürlich auch kritisch sein können, aber wir freuen uns natürlich vor allem über positive Rückmeldungen, dann ist es immer schön und denkt mal, je, ich hab was gemacht und das wird gelesen und das wird beachtet, das ist immer super schön.
Ja, das stimmt wirklich. Sonst, auch wie jetzt, ne, ist ja eine Echokammer. Bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand sagt, ach, ich habe deinen Podcast wieder gehört. Hier, draußen auf der Straße kommt einer vorbei und sagt, ich habe einen Podcast gehört. Dann denke ich, Mensch, toll. Dann weißt du wenigstens, wofür du es machst. Ja, dann lass uns doch mal schauen. Also, lieber gucken wir mal nach vorne 2024, als dass wir jetzt noch groß nach hinten gucken. Vielleicht einmal ganz kurz im Resümee. Wir hätten gerne auf der Messe in Essen, die ja das zentrale Event ist, unser Spiel Grease Monkey Garage schon da gehabt. Wir hätten auch gerne Mythwind schon da gehabt und theoretisch wäre auch beides möglich gewesen, aber durch die Verkettung von vielen, vielen Umständen ist das eine Spiel Grease Monkey Garage erst jetzt da, immerhin, und das andere Mythwind wird definitiv erst im Januar verkauft werden können. Das war schon herb, also wir haben die Messe komplett verpasst mit diesen Spielen. Danke an der Stelle an diejenigen, die es dort trotzdem vorbestellt haben. Und wir haben das Weihnachtsgeschäft komplett verpasst und da braucht man eigentlich nicht viel Mathe-Skills, um sich ausrechnen zu können, dass das für ein Unternehmen übel ist. Und das hat uns auch die ein oder andere schlaflose Nacht beschert. Deswegen gehen wir also mit gedrückten Daumen ins nächste Jahr und wenn dann der Rollout kommt und die Spiele wirklich im Handel verfügbar sind und von uns auch die Vorbestellungen ausgeliefert werden und ihr das alles seht und die, die es noch nicht haben, dann Bock drauf bekommen, dann könnte ja noch einiges passieren, was den Start in 24 richtig gut macht. Und das ist das, worauf ich jetzt gerade setze und mich auch freue, weil dann habe ich einfach eine gute Perspektive und muss mich über nichts ärgern.
Voll. Wenn ihr zu Grease Monkey Garage noch ein bisschen mehr lesen wollt, wir haben auf unserem Blog jetzt auch ein Interview mit dem Autor und Illustrator veröffentlicht, der so ein bisschen spannende Details zur Entwicklung gibt, wo ich auch gedacht, okay, wusste ich vorher nicht, finde ich spannend. Aber dann lass uns mal, ja, nach 2024 gucken. Du hast jetzt schon gesagt, Mythwind kommt. Da haben wir auch schon drüber geredet. Auch da findet ihr auf unserem Blog ganz viele Einblicke und Bilder. Aber 2024 kommt ja noch mehr, Daniel. Was ist noch geplant?
Also, was sicherlich auch noch ein Highlight ist für dann wieder den Familienspielsektor, ist Shake That City. Im Original von AEG, das Spiel mit dem Shaker. Ich sag ganz kurz, was läuft. Ihr habt einen Shaker, den ihr eben zusammenbaut aus der Pappe, die in der Spielschachtel ist, so. Und mit Holzwürfeln, die ihr dort reinfüllt und kräftig schüttelt und draufdrückt, erhaltet ihr dann am Ende ein 3x3 Raster aus bunten Holzwürfeln. Jeder von diesen repräsentiert eine bestimmte Gebäudeart. Es kann eine Straße, es kann ein Park sein, kann ein Industriegebäude sein, ein Privatgebäude oder ein Geschäft. Und ihr habt vor euch ein Tableau, auch wieder mit einem Raster. Und in dieses Raster legt ihr dann eben die Gebäude ein, die ihr immer in einer Form nehmt, wie in der Mitte die geschäkten Holzwürfel liegen. Also stellt euch vor, ihr habt zum Beispiel diesen Shaker geschüttelt und dann liegen in einer geraden Linie 3 grüne Holzwürfel untereinander. Dann sagt das, wenn du dich dafür entscheidest, auf deinem Tableau Parks zu bauen, dann musst du eben auch 3 Parkplättchen nehmen und diese 3 Parkplättchen in einer geraden Linie untereinander einbauen. Und so habt ihr eben diese immer wieder neu geschäkten Formationen, die im Endeffekt so ein bisschen ähnlich sind wie Tetris-Teilchen. Ne? Mal ist es halt eine Dreiergrade, mal ist es L-förmig, mal sind es 2 diagonal aneinander angrenzende Plättchen. Und diese Plättchen legt ihr nach ganz klassischer Plättchenlegespielmanier in euer Tableau und baut dort eure eigene bunte Stadt. Und die wird dann bewertet. Jede Gebäudeart hat ihre eigene Wertung. Dann könnt ihr immer auch, wenn ihr ganze Zeilen füllt, beziehungsweise ganze Spalten von eurem Tableau füllt, noch Punkte dafür bekommen. Und wie in fast keinem anderen Spiel der Welt gewinnt ihr, wenn ihr die meisten Punkte gemacht habt. Der Reiz des Spiels, der liegt natürlich daran, dass ich innerhalb dieser festen Rundenzahl eben meine Stadt baue und möglichst effizient baue und dabei diesen tollen Puzzle-Aspekt habe.
Ich hatte das natürlich, also ich bin ja großer Fan von so Puzzle- und Legespielen, wo man so ein bisschen grübeln muss. Das hatte ich natürlich schon auf dem Schirm und ich hatte dann Anfang Dezember in Bad Krozingen das erste Mal gespielt. Und das ist wirklich so ein schönes Spiel, was super simple Grundregeln hat. Also es kann wirklich fast jeder spielen, wenn man mich merkt, okay, das, was ich machen muss, ist wirklich ganz simpel, ganz basic. Aber daraus entstehen so knifflige Entscheidungen, dass man wirklich sich den Kopf zerbrechen kann, zu überlegen, was mache ich jetzt am besten, wie reagiere ich jetzt darauf, was da aus diesem Shaker rauskommt. Und das ist natürlich auch einfach ein tolles Gefühl, zu shaken, dann da einmal drauf zu drücken und dann sind die Würfel da. Das ist einfach ein cooler Moment auch einfach.
Ja, und was du gerade sagst, ist schon wieder irgendwie bezeichnend für das, was wir mit Boardgame Circus Spielen erreichen wollen. Sie sind simpel in dem Sinne, dass du sie einfach erklärt bekommst und alle an Bord holen kannst. Aber sie haben eben immer auch irgendwo eine Challenge drin, dass du sagst, wenn ich jetzt hier die erfahrenste Person in unserem Spielekreis bin, dann macht mir das trotzdem Spaß und ich spiele kein belangloses Spiel mit. Das ist so ein bisschen der Anspruch, der wir bei allen Spielen haben, und je nachdem, an welche Altersgruppe sie sich richten oder wie groß die Schachtel und der Inhalt ist, desto mal mehr, mal weniger ist das dann der Fall. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Shake the City zum nächsten Spiel 2024 kommen, nämlich dem Tüftelmonster, dann haben wir da ja was, wo man auch dem Namen nach schon eher denkt, okay, Familie, Kinder vielleicht sogar. Und tatsächlich enthält das Spiel zwei Varianten. Also in der einen kann ich ab 7 Jahren mitspielen, in der anderen kann ich ab 4 Jahren mitspielen. Da muss ich im Prinzip einfach nur mein buntes Monster bauen. Aber das reguläre Spiel, haben wir gesagt, ist ab 8 Jahren ein Familienspiel für alle. Wir spielen das manchmal auch nur mit Erwachsenen. Und was macht ihr dort? Es ist ein Monsterbauspiel, in dem ihr aus verschiedenen bunten Körperteilen, einen Bauch, Arme, Beine, Köpfe, Flügel, Schwänze, eure Monster zusammenbaut. Die sind auf quadratischen Karten gedruckt, die Körperteile. Das heißt, links, rechts, oben, unten legt ihr immer an. Und ein Monster ist dann fertig, wenn es keine offenen Enden mehr hat. Es gibt auch Körperteile, die mehrere offene Enden haben, sprich, an die man mehrere Köpfe oder Arme dran machen kann. Also das dauert dann so ein Weilchen. Und währenddessen wächst eben diese sehr, sehr bunte, wunderschön illustrierte Kreatur. Es hat so einen Touch von Halloween. Also was wir da jetzt als Monster haben, ist in dem Sinne nicht eklig oder gruselig. Nicht gruseliger als Graf Zahl in der Sesamstraße, würde ich mal sagen. Und genau das ist auch ein bisschen der Vibe halt. Also es gibt so ein atmosphärisches, kindlich schönes Gruseln und Ekeln. Schaurig ist vielleicht ein Wort, was das gut beschreibt, über diese Monster. Ihr habt in dem Spiel noch einen tollen Würfel, der so ein bisschen knochenartig aussieht, und auf diesem Würfel sind verschiedene Aktionen aufgedruckt in Form von Symbolen, und ihr könnt eben dann entweder neue Karten ziehen und anlegen, ihr dürft anderen die Karten stehlen, wenn ihr das wollt, die dann allerdings als Trostpflaster Bolzen bekommen, mit denen sie Körperteile festnieten können, die dann nicht mehr gestohlen werden können. Ihr könnt in den Ablagestapeln graben und Karten raussuchen, und ähnliche Aktionen findet ihr eben auf dem Würfel, mit dem ihr euch dann quasi durch das Spiel würfelt und an euer Monster anbaut. Und es gibt Wertungskarten, die werten immer einzelne Elemente, zum Beispiel das größte, kleinste, bunteste Monster. Und dann gibt es auch noch Silberpreise, also das, was ich gerade genannt habe, nennen wir die Goldpreise, die sind in jedem Spiel dabei, und dann gibt es noch eine Menge Silberpreise, die eben nach und nach aufgedeckt werden, und die geben euch zum Beispiel Punkte für die meisten Nasen, die meisten Augen, die meisten Ohren, die meisten Fingergelenke, all solche Geschichten, und dann so ein Monster hat auch mal ein Ohr am Knie, das kann schon vorkommen, und dann gibt es vielleicht Punkte für Knie und Ohren, und dann habe ich halt mit einer Karte schon gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Ich glaube, ich habe das jetzt auch gar nicht mal so gut erklärt. Das ist wieder typisch. Tüftelmonster ist eben einfach das bunte Monsterbauspiel, auf das wir deshalb gesetzt haben, weil es uns nicht mehr losgelassen hat. Also auch in der eigenen Family wird es ständig gespielt, wirklich ständig. Und die Kinder holen sich's raus, spielen es selber, erklären es weiter. Also das klappt auch super, um eben zu testen immer, wenn das die Kids alleine spielen und sich selber erklären, um zu testen, wie niedrig ist die Zugangshürde. Und die ist also hier eben sehr niedrig. Das heißt, das Spiel ist auch ein super Geschenk für alle, die jetzt nicht so oft spielen wie ihr. Aber wenn ihr da mitspielt, werdet ihr trotzdem Spaß haben, weil ihr könnt halt optimieren, ne? Das mache ich dann auch, wenn ich mitspiele. Dann hole ich natürlich die besten Körperteile, gucke, was sind gerade die Preise, wofür kriege ich dann entsprechend Punkte, wo baue ich an, baue ich mein Monster jetzt noch größer oder will ich es lieber möglichst schnell beenden und den Sack zumachen? Also da könnt ihr dann min-maxen im Endeffekt, wenn ihr da als Gamer ein bisschen mehr Herausforderungen haben wollt, während ihr sozusagen mit denen spielt, die einfach nur den Monsterbau genießen. Das ist Tüftelmonster. Kommt auch, ja, mit dem Datum ist es ein bisschen schwierig. Wir haben gerade wieder Lieferschwierigkeiten. In der Seefahrt geht's rund. Da können wir nachher nochmal ein kurzes Kapitelchen zu machen. Aber wir peilen all diese Spiele jetzt immer noch für Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal an. also März, April ungefähr, spätestens zur Spiel doch, die Ende April stattfindet in Dortmund, soll es dann da sein.
Hab ich bis jetzt noch nicht gespielt, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich musste bei den Bildern, ne, das hat so einen schaurig schönen Charme, ganz schöne Alliteration hier. Ich musste so ein bisschen an vielleicht noch eine Weihnachtsfilmempfehlung, Nightmare Before Christmas, denken. Da sind ja auch so skurrile Halloween-Monster dabei. Und vielleicht könnte man sozusagen sich dann seine eigenen Halloween-Monster erschaffen.
Ist halt ein bisschen Tim Burton-Style auch, ja, stimmt. Also das passt, weil da muss man sich ja auch nie ekeln, sondern am Ende sind die ja alle süß, auch wenn sie halt zusammengenäht sind. Ja, jetzt überlege ich gerade, was hatten wir denn noch neu, Johannes? Was kommt dann?
Also ich bin ja großer, also ich spiele ja gerne Solo und jetzt sind ja einmal schon Obsthain ist ja schon erschienen und Zitrushain und jetzt erscheint dann ja nächstes Jahr auch der dritte Teil Herbsthain, den ich auch schon ausprobieren konnte. Für alle, die Reihe schon gespielt haben, läuft das eigentlich relativ ähnlich ab. Wir haben wieder insgesamt 18 Karten, von denen jede Partie 9 genutzt werden. Das heißt, man kann wieder direkt 2 Partien am Stück spielen, wenn man möchte, zumindest solo. Man kann das ja auch sozusagen, wenn jede Person, die mitspielt, ein eigenes Exemplar hat, auch gegeneinander spielen. Und dann ist es wieder das Ziel, unterschiedliche Karten geschickt übereinander zu legen, damit dann Würfel mit den entsprechenden Farben nach oben gedreht werden können, um möglichst viele Punkte zu machen. Und es gibt auch wieder, wie im zweiten Teil Zitrushain, bestimmte Aufträge, dass man dann Boni bekommt, wenn man eine bestimmte Anzahl an Würfeln platziert hat, wenn man auf einem Würfel eine bestimmte Augenzahl hat, etc. pp. Also da ist wieder einiges an Wiederspielwert drin. Jetzt, Daniel, muss ich dir noch eine Frage dazu stellen, weil im Rahmen der Kickstarter-Kampagne gab es da ja so ein Schuber. Wie sieht das aus? Machen wir den oder machen wir den nicht?
Da bin ich ein paar Mal zu gefragt worden und wir machen den Schuber nicht. Also ich habe da gestern auch gesagt, wir werden hier im Podcast wahrscheinlich einfach mal klar benennen, es wird diesen Schuber nicht geben und ich möchte euch auch sagen, warum. Wir hatten vorher an den Verlag zurückgemeldet, wir würden diesen Schuber sehr gerne machen, wenn er gefaltet transportiert werden kann. Ihr könnt euch vorstellen, dann kriegt man ohne Probleme 500 Schuber in ein Paket. Wenn sie ankommen, faltet man sie auseinander, stellt die Dinger rein. Aber sie werden eben aus Pappe als Hardcover gemacht und wir würden einfach mit einem sehr großen Volumen unheimlich viel Luft importieren. Und auch da sind wir gleich wieder beim Kapitel Seefracht, wo wir vielleicht nochmal drauf eingehen, hätten wir sehr hohe Kosten im Endeffekt durch das Volumen eben, nicht durch das Gewicht, für den Import von Luft und einem Schuber, den wir dann auf unserer Seite auch gar nicht gescheit verschickt bekommen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Eine leere Schachtel zu verschicken oder einen Schuber in dem Fall ist einfach wahnsinnig riskant. Das gibt immer Stellen, wo es eingedrückt wird. Die ist ja nicht so gepackt, wie in ein Spiel gepackt ist, dass das in sich sozusagen stabil ist. Und dementsprechend gab es jetzt am Ende eine Absage an den Schuber. Also ganz ehrlich, wir verkraften das auch alle, glaube ich. Zum Spiel selbst hast du ein bisschen was gesagt. Ich finde das sehr schön. Ich werde auch immer gefragt, ob man das noch braucht. Also die Frage gab es ja auch bei Zitrushain nach Obsthain. Und ich denke, wenn man Fan der Reihe ist oder einfach Bock hat auf nochmal einen frischen Twist in diesem Solo-Puzzlespiel, dann holt man sich das auch noch, genau.
Also man könnte jetzt für die Fans noch ganz ins Detail gehen, weil was ja neu bei Herbsthain ist, dass es Orte gibt, die so halb sind. Also normalerweise war es ja immer so, wir haben einen Baum und wenn die Bäume passend übereinander gelegt werden, dann kann man einen Würfel drauflegen oder einen Würfel hochdrehen. Das ist jetzt in Herbsthain ein bisschen anders. Und dadurch, also ich habe es jetzt noch nicht so häufig gespielt, ich habe mir das halt ausgedruckt, eine Print-and-Play-Version und dann mit den Würfeln vom Vorgänger gespielt. Das ergibt nochmal, also rein für diesen Grübelfaktor ergibt es nochmal ganz neue Möglichkeiten. Also das ist schon nochmal, ich finde, was so die Komplexität angeht, Obsthain ist auf jeden Fall das zugänglichste. Zitrushain hat ein bisschen draufgelegt und ich finde Herbsthain legt noch mal ein bisschen drauf, also rein auf dieser Ebene sozusagen, wie sehr kann man da knobeln solo vor sich hin, lohnt sich das glaube ich schon.
Und das ist dann auch der empfohlene Einstieg, ne? Also nicht Herbsthain, sondern sich rantasten. Und da sind wir bei Obsthain, also ihr könnt, aber Thema ist ja immer, seid interaktiv mit uns, gerne mal zurückmelden, ob ihr eigentlich schon Obsthain habt oder noch eins haben wollt, weil wir gerade überlegen, inwiefern sich ein Nachdruck lohnt. Wir haben dieselbe Anfrage auch an den Handel gestellt und es gibt mittlerweile ein Interesse an ungefähr 100 Stück, die vorbestellt wurden. Das reicht aber nicht, um einen Nachdruck zu rechtfertigen. Und da könntet ihr einfach uns auch nochmal melden, ob ihr euch noch ein Obsthain kaufen würdet, weil wir gesagt haben, okay, ab einer bestimmten Stückzahl, die der Handel kauft oder die wir verkaufen können auf Messen oder über den Shop an euch, würden wir dann auch nochmal einen Nachdruck von Obsthain machen. Das ist ja schon lange vergriffen und ich kriege immer wieder mal Nachfragen dazu. Jetzt im Rahmen des Drucks von Herbsthain, da wäre eben die Chance, auch ein Obsthain zu drucken. Von der Timeline her ist es so, müsste der letzte Stand der Dinge sein, dass der Pledge Manager zu Herbsthain, also die Möglichkeit, das auch jetzt nachträglich noch vorzubestellen nach der Kickstarter-Kampagne, bis März offen ist. Dann wird er geschlossen, dann ist irgendwann die Produktion fertig, dann wird importiert. Also die für diese Entscheidung, ob wir Obsthain machen, haben wir jetzt noch 2-3 Wochen, in denen wir gerne also eben auch euer Feedback sammeln, ob ihr einen Obsthain kaufen würdet, vielleicht auch zusammen mit einem Zitrushain oder Herbsthain, wenn ihr da jetzt erstmalig in die Reihe einsteigt, dann können wir da besser planen. Schreibt es uns gerne.
Möchtest du jetzt noch was zu einem Spiel sagen, die wir schon angekündigt haben, oder möchtest du ein paar mysteriöse Worte zu einem anderen kleinen Spiel sagen?
Du meinst, dass es da noch ein Spiel geben wird, das auch nächstes Jahr rauskommt und dass alle, die Zitrushain, Obsthain oder dann auch Herbsthain lieben und lieben werden, sich, glaube ich, holen wollen, weil es so süß ist und diesen Mechanismus des Kartenüberlappens nochmal ganz anders wieder aufgreift? Meinst du das? Nein, dazu möchte ich jetzt nichts sagen.
Okay, dann belassen wir es bei dem Teaser. Ich kann schon sagen, ich habe es schon ausprobiert und bin glücklich.
Nein, wir haben ein tolles eigenes Solospiel tatsächlich auch nochmal da in der Mache, das dann eben rauskommen wird. Das wird bei uns in der Schachtelgröße von Fika erscheinen und auch in ganz ähnlicher Weise liebevollst illustriert sein. Und das hat richtig Bock gemacht, weil wenn wir ein Spiel selber machen und Art Direction selber machen, dann sind wir ja wirklich im Illustrationsprozess dabei und bekommen nicht das fertige Produkt aus dem Ausland von einem Partner, sondern wir sind dann hier der Partner, der das Produkt entwickelt, das vielleicht auch andere bei sich herausbringen. Und das ist für einen Verlag irgendwie immer eine ganz coole Arbeit. Wir teasern da nur an jetzt. Es wird eben noch ein Solo- und Koop spielbares Spiel kommen, auch in der Fika-Schachtelgröße, auf das ihr euch dann ab Mitte nächsten Jahres freuen könnt.
Möchtest du dann noch ganz kurz vielleicht noch was zu Ryosin sagen? Weil da ist ja aktuell die Mass Production Copy auf dem Weg?
Die Mass Production Copy ist nicht auf dem Weg. Die steht hier vorne im Brettspielkiosk auf dem Tisch. Und ich kann es auch gar nicht abwarten, mich da mit den Leuten hinzusetzen und die zu spielen. Ryosin ist wie auch Alte dunkle Dinge wieder erwacht, ein Titel im Vertrieb von Boardgame Circus. Ihr werdet unser Logo drauf finden, aber in dem Fall nicht als Verlag. Also herausgebender Verlag ist bei Ryosen nach wie vor Tabula Games aus Italien, sondern für die Vertriebspartnerschaft und aber auch natürlich wie bei Alte dunkle Dinge mit der Übersetzung von Boardgame Circus, auf die ihr euch verlassen könnt. Also das heißt, daran hat dasselbe Team gearbeitet, das auch unsere eigenen Spiele und auch eben die Lizenztitel wie Wildes Weltall, Tiere vom Ahorntal etc. lokalisiert. Also im Prinzip behandeln wir solche Spiele wie unsere eigenen und deswegen verkaufen wir sie auch gerne und mit gutem Gewissen. Und Ryosen ist jetzt, wie gesagt, kurz vor dem Assembly, also kurz vor dem Zusammenbau. Die Komponenten sind alle gedruckt. Ich habe jetzt diese Mass Production Copy bekommen. Das ist die erste aus diesen Einzelteilen zusammengebaute Kopie, die man sich anguckt. Wie wurde gepackt? Ist alles drin, was drin sein soll? Liegen die Karten im richtigen Fach? Liegen die Punchboards unten? Liegt die Spielanleitung drauf? Oder ist es andersrum? Könnte dabei irgendwas verkratzen oder ähnliches? Das ist einfach der Sinn dahinter. Denn gedruckt ist ja schon alles. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt sollte man möglichst keine Fehler mehr drin haben. Die hätte man vorher schon im E-Proof und in Digital-Proofs gesehen. Oder auch im Paper-Proof, den man zugeschickt bekommt. Also sprich einem Papierausdruck des ganzen Spiels und Spielmaterials, aber eben noch nicht in Schachtelform, noch nicht auf Punchboard, sondern auf einem Papierbogen. Ja, das Ryozen ist ein Spiel auf KennerInnen-Niveau. Es geht um bisschen Area Control, es geht um Worker Placement. Ich setze Einheiten, also jede Person hat Einheiten, die haben auch nochmal immer eine kleine Fähigkeit beziehungsweise eine eigene Stärke. Ich setze Einheiten in bestimmte Areale des runden Spielplans ein, der ist unterteilt wie eine Pizza, könnt ihr euch vorstellen, und jedes Pizzastück, in das ich einsetzen kann, hat halt nur eine bestimmte Menge Plätze, also ich muss gucken, in welchem Viertel sind wirklich Viertel, es gibt ein Stadtviertel, es gibt ein anderes Viertel. In welchem Viertel möchte ich meine Aktion machen? Dann muss ich eben überlegen, wie viele Einheiten bringe ich diese Runde raus? Wo kann ich überall rein? Wo werden die anderen vor mir einsetzen? Das heißt, was darf ich auf keinen Fall verpassen? Und wenn ich alle Einheiten eingesetzt habe und das auch alle anderen gemacht haben, dann kann ich eben reihum, also das ist ja rund, wird reihum abgearbeitet, die Aktionen der einzelnen Viertel machen, indem ich dort meine Einheit aktiviere. Und also, der Punkt ist der, ihr könnt euch mit euren Einheiten, deswegen nenne ich das die ganze Zeit Einheiten, auch bekämpfen. Also zum Beispiel in diesem Rund, wir müssen das dann nochmal zeigen, ne? Guckt bitte auch nochmal in Social Media auf die Bilder oder in Discord, auf diesem runden Spielplan steht ihr euch ja zwangsläufig gegenüber. Also da grenzen ja immer zwei Pizzastücke mit der Spitze aneinander an und in den gegenüberliegenden kannst du eben auch die anderen Einheiten mit deiner angreifen zum Teil und so dann eben jemanden rauskicken aus einem Viertel und dann wieder die Mehrheitsverhältnisse ändern. Diese Mehrheitsverhältnisse, die haben dann wieder eine Auswirkung darauf, wie groß die Belohnung ist, die du bekommst. Also das, was du dir holst, das ist dieser, wo ich eigentlich sage, der Worker Placement Aspekt, ja, also ich gehe irgendwo hin, um dort etwas zu tun oder zu bekommen, aber ich muss eben auch eine Mehrheit haben, damit ich das größte Stück davon bekomme. Und dann entscheidet diese Mehrheit in der jeweiligen Region auch unter Umständen darüber, in welcher Spielreihenfolge wieder gespielt wird. Es ist alles miteinander verzahnt, deswegen ist es auch rund, das funktioniert so gut. Ich bin unheimlich schlecht da drin, das gerade zu beschreiben. Ich habe mir nämlich jetzt nicht irgendwie einen Marketing-Pitch oder ähnliches drauf geschafft, sondern das ist so ähnlich wie bei Johannes mit Herbsthain, das er gespielt hat und toll fand. Ich habe Ryozen zugeschickt bekommen, fand es toll und habe gesagt, nein, das wollen wir nicht nur übersetzen, das wollen wir auch verkaufen. Und dann haben wir bei den Schramberger Spieletagen zum Beispiel das auch gespielt. Da war der Frank mit dabei, da war Dirk damals noch mit dabei und wir alle hatten uns dafür entschieden, dass wir Ryozen spielen, nicht nur spielen wollen, sondern dass wir es auch eben im Verkauf unterstützen wollen, weil es uns so viel Spaß macht, genau. Ich glaube, da ich mich da jetzt nicht mit Ruhm bekleckert habe, müssen wir da nochmal irgendwie was nachlegen. Vielleicht bei Social Media, bei Discord. Und das kommt dann auch vermutlich März, April.
Und dann haben wir noch eins. Also Ryozen hat ja schon ein schönes Cover. Aber Lost Lights ist ja, also wenn das nicht eins der schönsten Spielecover des kommenden Jahres wird, weiß ich auch nicht.
Zumindest kriegt das Artwork von Volko Strese da immer ganz, ganz tolle Rückmeldungen und ich finde es auch super. Nicht nur das Cover, sondern jede einzelne Charakterkarte in dem Spiel ist ja auch toll illustriert. Und ja, Lost Lights ist ein 2-Personen-Micro-Area-Control-Game. Ihr habt einen Spielplan, auf dem es verschiedene Regionen gibt. Jede Region ist auch nochmal unterteilt in 3 einzelne Gebiete. Und ihr werdet in diesem Spiel zu Beginn Karten draften, das sind Charakterkarten. Jede Karte hat einen Angriffswert, sie hat einen Aktionswert und sie hat einen eigenen Effekt. Und in eurem Zug spielt ihr diese Karten zunächst einmal für ihren Aktionswert aus, also um kleine Einheiten, da sind wir wieder mit Einheiten, also um eure Figürchen auf den Spielplan zu bringen und dort möglichst Dominanz zu erlangen über die einzelnen Gebiete und Regionen, die es gibt. Und wann immer ihr aber Einheiten eben auch auf diesem Spielplan bewegt, zum Beispiel von einer Region in eine angrenzende Region, in der schon eine andere Einheit des Gegenüberliegenden steht, dann kommt es zu einem Kampf und diesen Kampf, den führt ihr auch wieder mit Hilfe der Karten aus. und nutzt dann den Angriffswert auf den Karten und den Effekt der Karten. Also jede Person wählt dann aus den zuvor gedrafteten Karten eine aus, mit der sie den Kampf bestreiten möchte. Und dann deckt ihr diese Karten auf. Es gibt bei der Ausführung der Effekte der Karten eine Phasenreihenfolge. Also es könnte einen Effekt geben, der sofort beim Aufdecken ausgeführt wird. Oder es könnte einen Effekt geben, der erst danach ausgeführt wird, wenn die Stärkewerte addiert werden. Und nachdem die Effekte abgehandelt sind, das könnte zum Beispiel heißen, dass du irgendwie noch Einheiten hinzuziehen darfst oder dass du eine Einheit vorher entfernst oder dass du in dem Kampf, der gleich folgen wird und den ich noch beschreibe, einen Würfel mehr hast, dann geht's eben über in diese Kampfphase und dafür werdet ihr würfeln. Und zwar bekommt ihr so viele Würfel, wie ihr in der Region, in der ihr gerade kämpft, Einheiten habt. Also wenn ich zum Beispiel 3 habe und der Johannes nur eine, dann würfel ich mit 3 Würfeln und der Johannes mit 1 und wir wählen beide unser bestes Würfelergebnis. Ich habe also mit mehr Einheiten nicht aufaddiert plötzlich so viel mehr Punkte, dass ich gar nicht schlagbar wäre, sondern ich habe einfach nur eine höhere Chance, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und dieses Würfelergebnis wird dann eben addiert mit der Einheitenstärke und mit der Stärke der Karte. Und dieser Gesamtstärkewert entscheidet eben darüber, wer von uns beiden in einem Gebiet dann gewinnt. Und eben unter Umständen der zuvor genannte Karteneffekt. Und so kämpfen wir uns letztlich durch dieses Spiel und können auf 2 Arten gewinnen. Entweder gewinnen wir, wenn der ganze Spielplan von uns alleine beherrscht wird, oder bei Spielende, wenn wir keine Karten mehr haben, die Verteilung unserer Einheiten auf dem Spielplan so ist, dass wir eben die meisten Punkte bekommen. Da gibt's dann einen Punkt für jedes besetzte Gebiet. Wenn ich aber die ganze Region mehrheitlich beherrsche, dann kriege ich eben für jedes Gebiet innerhalb dieser Region 2 Punkte und dann zählen wir am Ende quasi einfach diese Punkte und vergleichen, wer gewonnen hat. Das ist die zweite Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Es dauert so 20 Minuten je nach Partie und hat einige interessante taktische und strategische Überlegungen drin, auch in jeder Runde eben wieder, wie man drauf reagiert, mit welcher Karte, sprich welche Karte nutze ich jetzt, um einfach nur meine Aktionen auszuführen und neue Einheiten reinzubringen oder Einheiten bewegen zu können, welche Karte brauche ich dringend für ihren Stärkewert bzw. für ihren Effekt. Das ist auch immer so ein nettes Dilemma dann einfach, ja. Also, weil oft ist das so, dass die Karte, die mir sehr viel Aktionsstärke gibt, mir auch viel Kampfstärke gibt und ich muss sie eben für das eine oder das andere aufwenden. Aber es gibt eben durch die Karteneffekte auch ganz, ganz viele tolle Kombinationen zwischen den einzelnen Charakteren, wie die dann im Kampf miteinander interagieren. Und durch das Drafting vorher habe ich ja schon eine Information. Ich ziehe nämlich immer 2 Karten. Eine behalte ich, die andere gebe ich meinem Gegenüber. Und dann weiß ich natürlich schon zumindest, welche Karten habe ich denn eigentlich abgegeben und kann mit dieser Information natürlich auch nochmal ein bisschen besser planen.
Klingt super spannend. Habe ich beides noch nicht gespielt, aber dann nächstes Jahr hoffentlich.
Ja, da wird's zu kommen. Also einige Menschen haben es tatsächlich schon gespielt und warten auch sehnsüchtig drauf. Es hat relativ lang gedauert bei uns auch wieder, sei es durch Pandemie oder dies und das. Ja, das Spiel ist ja jetzt auch schon längere Zeit fertig. Es ist jetzt aber auch tatsächlich schon durch die Produktion beziehungsweise in Produktion. Das Schiff ist schon gebucht, also auch da stehen wir wieder bei März, April. Ihr merkt, viele der Spiele kommen im besten Fall tatsächlich auf jeden Fall in der ersten Jahreshälfte. Und was in der zweiten Jahreshälfte kommt und auch geplant ist, das werden wir jetzt natürlich noch gar nicht verraten, genau.
Jetzt haben wir schon super lange gequatscht, ich glaube auch viel länger, als wir eigentlich dachten. Du hast ja immer jetzt noch was zu Importen von Spielen gesagt. Jetzt ist die Frage, möchtest du dir jetzt was zu sagen oder wollen wir vielleicht in der nächsten Podcast-Folge da ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, Spieleproduktion im Ausland, Spiele importieren nach Deutschland?
Das machen wir nächstes Mal, genau. Also ich meine, das reicht jetzt eigentlich auch, das kurze Update für alle, die das eben hören wollten und wissen müssen, dass Vorbestellungen von Mythwind eben auch erst im Januar werden ausgeliefert werden können und dass wir als Verlag und alle anderen natürlich auch, die auf diesem Wege importieren, jetzt echt gerade wieder, ja, doch gebeutelt sind, muss man sagen, durch das, was eben geopolitisch gerade stattfindet in der Seefahrt. Konkret stand diese Woche, wurden ja Schiffe im Suezkanal angegriffen. Im Zuge des Nahostkonflikts gab es eben dort auch Angriffe aus Solidarität zu den zu der Hamas, und das hat eben die Frachtschiffe betroffen, die jetzt alle über das Kap der Guten Hoffnung umgeroutet werden, weil sie eben nicht mehr durch den Suezkanal fahren, sondern unten an Afrika durch, und das dauert entsprechend länger und die Preise steigen gerade. Es ist ganz schwer planbar, wie man da weitermacht. Diese Umroutung, die hat letztlich eine Auswirkung auf ganze Lieferketten. Also das sind ähnliche Situationen, wer das verfolgt hat, die es mal kurzzeitig gab, als die Ever Given im Suezkanal gestrandet war und der blockiert war. Das hat ähnliche Auswirkungen wie während der Corona-Pandemie. Das größte Problem ist dabei auch gar nicht nur, dass die Schiffe quasi eine andere Route fahren und länger brauchen. Das größte Problem ist Containermangel, mal wieder, muss ich sagen. War nämlich das letzte Mal, als wir dazu gepodcastet haben, auch. Dadurch, dass die Schiffe länger brauchen, dass sie andere Routen fahren, sind die Container einfach nicht so schnell verfügbar und es gibt dann schlichtweg keine Container mehr. Und ich habe schon in der Corona-Pandemie gedacht, warum macht denn da keiner eine Tugend aus der Not so und stellt Container her? Also ich check's einfach nicht, ja. Also wenn ihr da was wisst, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wo eigentlich die Schwierigkeit darin besteht, irgendwie neue Container herzustellen. Liegt's daran, dass man dafür so viel Metall braucht oder was? Ich habe keine Ahnung. Weil ich höre immer einfach nur Containermangel, Containermangel. Und normalerweise würde ich denken, das ist ein Mangel, der sich lösen lässt. Aber vielleicht können wir die Frage für euch ja auch beantworten im nächsten Podcast. Wir werden mal nachfragen bei unseren Logistikunternehmen, was da eigentlich das Problem mit den Containern ist.
Und damit wir jetzt nicht ganz mit so einer belastenden geopolitischen Lage enden, Daniel, jetzt ist ja in ein paar Tagen Weihnachten. Spielt ihr an Weihnachten in der Familie auch was?
Ja, wir spielen in der Familie sowieso immer. Oft ist das so, wenn ich Spiele per Post bekomme oder in meiner Arbeitstasche dann nach dem Gang aus dem Brettspielkiosk nach Hause noch drin habe, dass das dann irgendwie gesehen wird und dann wird das dann auch gleich wieder ausprobiert, weil ich meine, Brettspielcover sind halt einfach attraktiv, ne? Da bekommt man Bock. Und gerade, also ist natürlich irgendwo wie Eigenwerbung, aber ich schleppe jetzt immer das Tüftelmonster hin und her, weil ich habe nur ein Exemplar momentan, auch wieder so eine MPC, eine Mass Production Copy, und die will ich halt hier im Laden haben, wenn sie hier gespielt werden soll, die will ich aber auch zu Hause haben, wenn wir es da spielen wollen, und das liegt dann quasi schon einfach immer griffbereit, das holen sich alle ganz oft in Spielen. Ich probiere viel Neues aus, da ist dann auch immer jemand dabei, genau. Es wird rundum gespielt und ich hoffe, das macht ihr alle genauso.
Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich gerne auf Social Media folgen. Daniel hat vor geraumer Zeit auch schon den Discord-Server erwähnt. Kommt da auch gerne vorbei, auch wenn ihr irgendwie Regelfragen habt, Fragen zu Spielen, Hintergründe etc. pp. Die könnt ihr da alle stellen, die lesen wir. Auf Discord antworten wir auf jeden Fall. Und ansonsten halten wir euch natürlich mit dem Podcast, dem Newsletter und auch auf unserem Blog euch auf dem Laufenden.
Jawohl. Frohe Weihnachten.
Schöne Feiertage. Ciao, ciao.
Ciao.